Pokal.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge alle beide. Wir sind wieder ein bisschen regelmäßiger am Start. Ich sitze heute mit Jordan und Hase zusammen. Korrekt, dass ihr Zeit habt. Schön, dass ihr da seid.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Hello.
Wir schreiben Sonntag, den 28. Januar. Das erste Heimspiel im Jahr 24 ist rum. Gestern gegen Gladbach gespielt, 0-0. Außergewöhnliche Situation, in der wir da gerade stecken. Außergewöhnliche Saison mit vielen Highlights, absoluter Hype. Aber auch ein paar fanpolitischen Themen, die aktuell anstehen. Und deswegen haben wir gedacht, setzen wir uns heute mal zusammen und sprechen über das Thema Investoreneinstieg in der DFL. Wir hatten ja gestern beim Spiel gegen Gladbach auch quasi jetzt erstmalig uns daran beteiligt, 12 Minuten zu schweigen, gemeinsam mit der Fanszene aus Gladbach. Und ja, wir wollten nochmal die Folge nutzen, kurz erklären, warum gibt es überhaupt einen Protest gegen einen Investoreneinstieg bei der DFL, warum finden wir das nicht gut, was gibt es daran zu kritisieren, was gibt es vielleicht auch an Gegenmeinungen, was gibt es vielleicht auch im Rückblick noch zu gestern zu sagen, wie dieser Protest vonstatten ging und ja, einfach die Leute ein bisschen mitzunehmen. Das ist, glaube ich, so die Intention der heutigen Folge, ne?
So ist es, ja, natürlich. Es geht zum einen darum, einfach mal ein bisschen aufzuklären, was steckt eigentlich hinter dieser ganzen Investorengeschichte. Zum anderen natürlich auch die Leute einfach mal ein bisschen mitzunehmen, damit man halt auch wirklich weiß, warum wird das im Stadion jetzt über die 12 Minuten gemacht und warum sind wir nicht in der Lage oder warum sind wir vielleicht auch nicht bereit, in der aktuellen sportlichen Situation darauf zu verzichten. Uns fällt es natürlich auch schwer, uns ist es nicht einfach gefallen, die Entscheidung dazu zu treffen, diese 12 Minuten mitzugehen. Aber letztlich können wir auch nicht aufgrund von sportlicher Attraktivität, die bei uns aktuell vorhanden ist, und aufgrund vom sportlichen Erfolg einfach das große Ganze aus den Augen verlieren. Weil letztendlich ist auch das, was wir heute machen, richtungsweisend für die Zukunft. Und wenn man da aus persönlichen Belangen einfach, fanszenenübergreifende Dinge hinten anstellt, dann fällt einem das irgendwann auf den Fuß und dann ist man sich selbst auch meiner Meinung nach nicht glaubwürdig gegenüber.
Ja, wir haben halt auch gestern gegen Gladbach haben wir halt auch dann mitgeschwiegen, was wir zum Beispiel ja gegen Frankfurt beim Heimspiel nicht gemacht haben. Die Frankfurter sind kein Teil des Bündnisses und beteiligen sich, also haben sich noch nie, auch in der Vergangenheit nie an irgendwelchen Aktionen da beteiligt. Die fahren da immer den eigenen Stiefel. Und deswegen wollte man denen halt auch nicht das Feld überlassen. Deswegen wäre es einfach auch sinnlos gewesen, dann da zu schweigen. Das hätte keinen Sinn ergeben. Wohingegen gestern natürlich mit den Gladbachern, die Teil des Bündnisses sind, wir das ja dann, wie man auch gesehen hat, dann gemacht haben.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Worum geht es überhaupt bei diesem Thema Investoreneinstieg in die DFL? Im Mai 2023, also schon ja noch nicht ganz ein Jahr her, gab es ja schon mal eine erste Abstimmung. Da wurde über ein Paket diskutiert, da ging es um Anteile quasi an einer Tochterfirma innerhalb der DFL. Da wollte man 12,5% dieser Anteile abgeben an einen potenziellen Investor, wo man sich dann erhofft hat, von diesem Investor 2 Milliarden Euro zu erhalten, die man vorrangig einmal in die digitale Infrastruktur innerhalb der DFL investieren wollte, aber auch in das Thema Internationalisierung, was 40% hätte ausmachen sollen. Und ja, 60% dieses Geldes sollten dann einfach den Vereinen zufließen, also quasi einfach mehr Geld für die Vereine. Großer Kritikpunkt da natürlich, dass auch gar nicht richtig definiert wurde, wie dieses Geld dann verteilt wird. Ich meine, wir sehen diese Kritik an Geldverteilung ja auch bei der TV-Geldverteilung. Wir sehen eine Schere, die immer weiter auseinander geht bei den reichen Vereinen, aber auch bei den kleineren Vereinen, also die Vereine, die eh schon erfolgreich sind, international sind, die kriegen mehr Geld, die kriegen mehr TV-Geld und so weiter und so fort. Ist ja irgendwo auch nach einem Leistungsprinzip verständlich, dass derjenige, der mehr leistet, mehr bekommt. Aber wenn dann die kleineren Vereine natürlich auch immer weniger bekommen und dadurch gar nicht mehr die Möglichkeit haben aufzuschließen, verliert die Liga ja irgendwo an an Reiz und es wird immer langweiliger. Gut, würden wir jetzt nicht diese überragende Saison spielen, würde Bayern auch schon wieder mit 12 Punkten vor den anderen stehen. Und dann geht es genau weiter halt wie bisher. Und das ist ja das, sag ich mal, was gerade Fans in Deutschland nicht unbedingt wollen. Wir wollen eine attraktive Bundesliga. Und dafür muss das Geld natürlich auch attraktiv oder fair verteilt werden, dass die Bundesliga wieder fairer wird.
Vielleicht kann man da noch ergänzen, es führt einfach das Liga-Prinzip absolut ad absurdum, weil wir beschweren uns seit Jahren in Deutschland darüber, dass wir einfach 10 Jahre lang denselben Meister haben, dass die Meisterschaft nicht spannend ist und dass quasi nach der Hälfte der Saison meistens schon entschieden ist, wer wahrscheinlich auch am Ende der Saison oben steht. Und auf der anderen Seite sind wir uns dann aber zu fein in gewissen Situationen oder spreche ich jetzt generell, ich sag mal, für Leute, die sich nicht unbedingt in aktiven Fanszenen tummeln oder engagieren, sind wir uns dann quasi zu fein, Proteste mit einzugehen, Proteste mitzugehen, sondern schreiben einfach oder reden einfach plakativ darüber, dass wir mehr Geld bräuchten, um international weiter konkurrenzfähig zu bleiben. Bullshit. Wo man auch einfach sagen muss, wo man sich A fragen muss, will man international überhaupt noch konkurrenzfähig bleiben, wo man immer mehr internationale Spieler aufgedrückt bekommt, teilweise einfach schon gar nicht mehr weiß, wie man den eigenen Ligabetrieb neben den internationalen Spielen quasi gestalten soll und dann quasi auch international immer wieder irgendwelche, ja, ich sag mal, Regelungen vorfindet, beziehungsweise auch irgendwelche Vorgaben vorfindet, mit denen man sich einfach selber gar nicht mehr identifizieren kann. Wo man sich dann vielleicht auch überlegen muss, macht es nicht vielleicht Sinn, wirklich auf die eigene Liga zu achten, beziehungsweise auf das eigene Land zu achten, auf das eigene Ligasystem und dann auch auf die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb. Ich persönlich kann ganz gut damit leben, wenn wir keinen Champions-League-Sieger aus Deutschland haben, weil es, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch jetzt mit der neuen Reform, die Champions League wird zunehmend einfach unattraktiver für einen Fan, weil es einfach für einen Fan auch schon gar nicht mehr möglich ist, jedes einzelne Spiel zu besuchen, weil es einfach viel zu viel ist. Ne? Du musst halt schon im Geld gebadet haben, um einfach, weiß ich nicht, bevor es wirklich in die K.O.-Spiele geht. Ich glaube, mittlerweile sind es 5 oder 6 Auswärtsspiele, die du da besuchen musst. Das funktioniert einfach mittlerweile für den normalen Fan nicht mehr. Und ich finde, da muss man seine eigenen Befindlichkeiten ein bisschen hinten anstellen und dann auch mal einfach den unbequemen Weg gehen und sagen, pass mal auf, ich bin jetzt bereit, da meine Stimme zu erheben und zu sagen, so und nicht weiter.
Schon ein bisschen ausgeholt. Genau, nochmal kurz zurück zu dem Deal. Der ursprünglich anstand, 12,5%, sollte verkauft werden für 2 Milliarden. Erste Abstimmung war im Mai. Da gab es dann bei so gravierenden Entscheidungen braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Die hat man dort nicht erreicht. Das Thema war eigentlich vom Tisch. Aber haben dann einige Herren, ich glaube, man kann hier bewusst Herren sagen, anders gesehen. Und es gab nochmal einen zweiten Anlauf Ende Oktober 2023 und es wurde quasi ein neues Paket geschnürt. Die Anteile liegen jetzt nicht mehr bei 12,5%, sondern noch bei 6-9%, die abgegeben werden sollen. Und statt 2 Milliarden gibt es nur noch 1 Milliarde. Und man hat ein bisschen mehr aufgedröselt, was mit diesem Geld passieren soll. Weniger Auszahlung direkt an die Vereine, sondern 60% soll in gemeinsame Projekte der Digitalisierung investiert werden, wo jetzt, glaube ich, auch nicht ganz genau definiert ist, wie die aussehen sollen. Und 10% sollen in die Förderung zur Auslandsvermarktung investiert werden und die übrig bleibenden 30% sollen dann in einen Topf fließen, um quasi schon Rücklagen zu bilden, um den Investor später wieder auszuzahlen. Also das ist erstmal so das Gesamtkonstrukt und ja, was ist jetzt so der Kritikpunkt? Ich meine, Hase hat gerade schon einige Kritikpunkte der ja, sich immer weiter drehenden Spirale irgendwo, die es da geben kann, angedeutet oder angesprochen. Aber was natürlich auch ein Problem ist, wenn man einmal dem Investor die Türe öffnet, hat man natürlich auch große Angst davor, dass es irgendwann zum Mitspracherecht kommt. Ich meine, wir sehen das in anderen Ligen, auch die Investoren, die gerade thematisiert werden, sind teilweise schon Investoren in Frankreich, glaube ich, und in Spanien. Dort wird die Liga immer weiter auseinander gedröselt. Die Spiele finden dann nicht mehr samstags um 15.30 Uhr und noch sonntags und freitags statt, sondern da hat dann jedes Spiel eine andere Anschlusszeit, weil man natürlich so viel mehr TV-Übertragungen durchführen kann. Und auch das macht natürlich wieder ja, das zum Fußballfahren für Fußballfans, für aktive Fußballfans deutlich unattraktiver. Und ja, da hat man natürlich große Angst, dass der Investor vielleicht auch durch eine Hintertür dann als Teil der Geschäftsführung mit reinkommt und so dann seine Macht durchdrücken will, um quasi seine Ziele und Interessen dann eigentlich zu verfolgen.
Aber was man natürlich da auch nochmal sagen muss, ist natürlich, wie das Ganze jetzt in den letzten Wochen und Monaten gelaufen ist, dass es da auch einfach ganz, ganz viele Kritik und Ansatzpunkte gibt, wo man anknüpfen kann, weil letztlich kann es halt nicht sein, dass in der DFL eine Abstimmung stattfindet, die Abstimmung wird quasi, also ich sag mal, die Fragestellung der Abstimmung wird abgeschmettert und einfach, weil das Ergebnis einigen Leuten nicht passt, wird dann einfach die nächste Abstimmung anberaumt und man stimmt so lange ab, bis man quasi das Ergebnis hat, was man haben will. Und auf der anderen Seite ist es dann halt eben auch so, dass quasi Vereine ihren Vertretern Weisungen mitgeben, wie sie abzustimmen haben.
Ich wollte gerade sagen, ist das beim Kind nicht so gewesen?
Genau, da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Ne? Wir reden halt darüber, dass Vereine ihren Vertretern Weisungen mitgeben und diese Vertreter dann entgegen der Weisung handeln und man sich dann halt eben fragen muss, wie haltbar ist denn diese Abstimmung überhaupt noch und wie manipuliert ist diese Abstimmung, weil letztendlich kann es ja nicht sein, dass Hannover 96 als Verein Martin Kind mitgibt, stimm mal bitte dagegen und Martin Kind stimmt dann dafür und hat somit dann quasi...
Aber der kann doch gar nicht anders, der muss doch dafür, der ist doch der Initiator von dieser ganzen 50+1 Geschichte. Ja,
wir haben uns da gestern halt irgendwie drüber unterhalten und mehr, aber ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendwer sagte, ist der Ruf einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert und deswegen kann man das mit einem Martin Kind, kann das schon machen einfach, ne? Dem kann es egal sein, dem ist es scheißegal.
Ja.
Aber ja, es gibt auf jeden Fall, wo ich drauf hinaus wollte, es gibt sehr viele Ansatzpunkte, die halt einfach hinterfragen, ob das jetzt ein demokratischer Prozess ist, der da halt einfach angestoßen und durchgeführt wird, oder ob man hier vielleicht nicht einfach mit aller Macht und mit aller zur Verfügung stehenden Mittel versucht, was zu implementieren, was halt seit Jahren eigentlich ja, vor die Wand läuft, weil es auch von der Basis einfach nicht wirklich gewünscht ist. Und selbst jetzt sieht man ja auch in der Abstimmung, dass man sich da recht uneins ist, weil es gerade immer noch viele Vereine gibt, die halt einfach sagen, wir wollen das nicht so in der Form, wie das da ist. Und auch sogar Initiatoren der ganzen Geschichte sagen, pass mal auf, wir haben jetzt hier zwar ein Programm ausgearbeitet, aber dieses Programm ist eigentlich aufgrund von fehlendem Mitspracherecht absolut unattraktiv für Investoren. Und wir wissen noch nicht mal, ob wir überhaupt Investoren finden, die in dieses Projekt mit einsteigen. Und an dieser Stelle muss man sich ja dann einfach fragen, findet man einen Investor, der damit einsteigt, der dann vielleicht in ein paar Monaten sagt, pass mal auf, das ist mir zu wenig, dann hat er zumindest schon mal einen Fuß in der Tür und kann dann vielleicht auch durch verschiedene Aktionen oder durch verschiedene Tätigkeiten halt immer weiter den Fuß in die Tür bekommen und irgendwann auch ein Mitspracherecht erwirken.
Im Ende ist das halt ein weiterer Start des Ausverkaufs des deutschen, des Kulturguts deutscher Fußball. Anders kann man das ja
Step by Step.
Und deswegen auch, wie gesagt, es geht jetzt hier gerade in dem Moment nicht darum, dass 50+1 wegen diesem Positionspapier jetzt fällt. Aber das wird auf lange Sicht die Folge davon sein, weil das quasi der Start von dem ist. Und das ist auch der Grund, warum es einfach notwendig ist, dass, wenn sich jetzt wie bei uns gegen Gladbach die Möglichkeit ergibt, dass wir uns an diesem Protest beteiligen. Und da muss man aber auch an der Stelle einfach sagen, die Szenen, die sich gestern teilweise wieder im Stadion abgespielt haben, das war wirklich, also ich frage mich wirklich manchmal, was bei den Leuten im Kopf vorgeht. Also ich kann verstehen, wenn es Leute gibt, die sich jetzt nicht daran halten und mit ruhig sind, sondern ihren Teil dann irgendwie zur Stimmung beitragen und was singen. Das ist völlig in Ordnung, jeder soll das so handhaben.
Können ja auch niemand den Mund verbieten.
Eben, wir wollen niemanden den Mund verbieten, aber dass wir dann teilweise sehen, dass da Leute im C, E-Block oder sonst wo aufstehen, die Leute anmeckern, dass sie nicht mitmachen und wenn es dann nach 12 Minuten und 12 Sekunden losgeht, sie störrig sitzen bleiben, bei einem steht auf, wenn ihr vorbei seid. Ich finde, da hat sich, also da musst du nicht mehr viel zu sagen. Dann weißt du, woran du bist. Das ja, ist, also ich finde das dramatisch, wirklich.
Vor allem die Kritik dann, ja, ihr, für euch ist die Mannschaft nicht wichtig, wir sind in so einer wichtigen sportlichen Situation, aber dann meinen, in 12 Minuten da irgendwie die Molly zu machen und den Superanführer zu machen, sich danach halt den komplett gar nicht mehr zu beteiligen und gar nicht mitzumachen, dann fragt man sich halt, okay, wer fährt halt irgendwo seine persönliche Schiene und was ist dir jetzt eigentlich wichtiger? Einfach gegen diesen Protest zu sein oder geht es dir doch um das große Ganze? Und ja, ich meine, wir haben vor nicht allzu langer Zeit einen Brief gemeinsam veröffentlicht, wo es um gewisse Werte und gewisse Ziele gibt, die wir verfolgen. Und da haben wir gesagt, es geht nur gemeinsam. Ja, und man muss Verständnis füreinander haben. Und wie Hase das eben gesagt hat, halten wir natürlich auch aus, wenn Leute das anders sehen. Wir wollen da nicht eingreifen, das ist absolut in Ordnung. Aber da muss man auf der anderen Seite doch auch sagen, ja okay, haben die Jungs das jetzt gemacht und okay, aber danach geht es doch wieder um das, was uns vereint, um Bayern 4 und gerade in dieser Saison, dass wir gemeinsam eine geile Stimmung erzeugen, dass die Mannschaft trägt und wir am besten so laut sind gestern, dass wir den Ball mit ins Tor geschrien hätten, damit das Ding da endlich reingeht. Ne? Das ist doch viel wichtiger.
Ich finde halt tatsächlich das Schlimme, dass es halt einfach Menschen gibt, die von uns erwarten oder die vielleicht auch selber derartige Fähnchen im Wind sind, dass sie sagen, in dem Moment, wo ich persönlich einen Vorteil vielleicht aus einer Sache ziehen kann, ist mir das große Ganze egal. Ich kann doch nicht bloß, weil ich eine gute Saison spiele und weil ich jetzt mal sportlich erfolgreich bin, einfach das große Ganze hinten anstellen und einfach meinen persönlichen Empfinden hinten anstellen, bloß weil also damit werde ich doch einfach, da bin ich doch nicht glaubwürdig, damit kann ich mich doch nicht glaubwürdig machen, wenn ich jahrelang über eine Thematik informiere, in der Thematik drin bin und auch eine Thematik bespiele und diese Thematik dann in einer wichtigen Saison einfach vergesse, bloß weil es auf dem Platz mal gut läuft. Und das finde ich dann halt doch schon teilweise beschämend, wie sich Leute dann im Internet, ich meine, da muss man eh nicht viel drauf geben, oder vielleicht auch in anderen Netzwerken darüber äußern und uns vorwerfen, wir würden die Mannschaft im Stich lassen, wir würden die Mannschaft nicht supporten, es wäre unsere Schuld, dass die Mannschaft gestern das Spiel zum Beispiel gegen Gladbach nicht gewonnen hätte, weil die ersten 12 Minuten ja geschwiegen wurde und das war ja so wegweisend, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten, wenn ich das richtig im Kopf habe, hatten wir gestern in den ersten 12 Minuten fast die beste Phase des Spiels mit den größten Chancen des Spiels, uns da jetzt irgendwie vorzuwerfen, dass wir deswegen die Mannschaft nicht aus dem Puschen gekommen ist, ist schon sehr, sehr weit hergeholt und äußerst abenteuerlich. Und auf der anderen Seite finde ich es dann halt eben auch schade, dass wir ja auch in großen Teilen, wie du gerade schon gesagt hast, Patrick war das, alle an einem Strang, alle zusammen und das funktioniert in vielen Dingen und es wird auch sehr gerne angenommen, wenn ein Busspalier gemacht wird. Es wird sehr gerne angenommen, wenn es darum geht, einfach irgendwas Besonderes zu planen, wenn es darum geht, im Stadion Stimmung zu machen, wenn es darum geht, eine Choreo zu machen, aber wenn es dann halt einfach wirklich mal darum geht, dass wir darum bitten, dass man unsere Sache vielleicht auch mit unterstützt.
Unser aller.
Eigentlich unser aller Sache. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, wir können nicht von jedem einfach dasselbe Mindset in dieser Sache verlangen. Das tun wir auch nicht und das wollen wir auch nicht. Aber einfach den Respekt davor zu haben, dass Leute eine andere Meinung haben als man selbst und diese Meinung dann nicht unbedingt zu torpedieren, sondern einfach mal zu akzeptieren, wäre ja zumindest ein Anfang. Und wenn man dann im C-Block in der Meinung ist, ich habe es gestern persönlich gesehen, ich habe eine Person gesehen, die ich auch heute noch vor meinem Gesicht habe, die im C-Block während dieser 12 Minuten, während wir geschwiegen haben, aufgestanden ist, die Leute animiert hat zum Mitmachen, als mal kurz Bayer Gesänge kam und dann, nachdem die 12 Minuten rum waren und wir richtig losgelegt haben, diese Person einfach den Arsch nicht mehr hochbekommen hat. Das hat mich so sauer in diesem Moment gemacht. Und
Das Schlimmste fand ich eigentlich, war so ein bisschen, der war so richtig sauer auf die Leute, die nicht mitgemacht haben. So nach dem Motto, hast du die Hände weg, ihr Idiot, und was ist denn los mit euch? Ich meine, ich kann das ja, ist ja alles okay, ist ja alles schön und gut, aber das ist halt irgendwie, das bringt uns halt nicht weiter. Und was die Leute halt nicht begreifen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es geht jetzt hier nicht darum, dass die 50+1 Regel fällt, aber das ist der Anfang vom Ende. Und es geht darum, wie lange wir es schaffen, diese Mechanismen aufzuhalten, zu stören, das zu torpedieren und das durch Protest aufmerksam zu machen.
Weißt du, es gibt halt auch ganz, ganz viele Leute, die stellen sich hin, ja, aber wir müssen noch konkurrenzfähig bleiben und wir brauchen das Geld, um in England einfach mithalten zu können. Und wenn wir international weiter einfach eine wichtige Rolle spielen, dann müssen wir und dann sollen wir. Ich frage mich, ob sich diese Leute einmal mit Fußballfans in England unterhalten haben, weil diese Fußballfans in England, die sagen dir, mach das nicht. Es ist einfach nicht erstrebenswert, diesen Fußball zu haben, den wir in England haben. Sondern behaltet eure Werte, eure Traditionen und auch das, was bei euch einfach im Fußball wichtig ist, bei, damit einfach euer Fußball auch so weiterleben kann, wie er das tut. Das ist ja nicht für umsonst so, dass die Engländer einfach nach Deutschland kommen, um Fußballspiele zu gucken. Nicht nur arbeitsbilliger für die ist, mit dem Flugzeug hierher zu fliegen und sich eine Karte hier vor Ort zu holen, sondern auch einfach, weil es ein ganz anderes Erlebnis ist, in ein deutsches Fußballstadion zu gehen und die deutsche Fankultur einfach zu erleben. Und ich finde, da müssen sich auch Leute, die vielleicht wirklich nur 90 Minuten ins Stadion gehen in der Woche und die dann halt auf ihrem Sitzplatz sitzen und dann halt den Fußball einfach von ihrem Sitzplatz aus genießen, die müssen dann halt sich auch einfach mal darüber bewusst sein, wo der Unterschied zwischen dem internationalen Fußball, den man doch unbedingt bei dem man unbedingt mithalten will, liegt und wo der Unterschied und auch die Tugenden dazu in unseren deutschen Stadien liegen.
Ja, ich finde immer, das ist ja so ein bisschen auch das ganze Emotionale, was damit rumkommt und diese ganze Stimmungsthematik. Irgendwie ein Argument, was ich auch gelesen habe von den Leuten, dass die halt sagen, ja, aber wir brauchen noch das Geld, diese ganzen Romantiker ohne Geld, kann es doch nicht weitergehen, dass das auch mal wieder mitkommt. Ich glaube, ich finde da nochmal, ich glaube, niemand ist jetzt komplett gegen Geld. Also, dass irgendwo das Geld da sein muss, um die Leute zu bezahlen, um das Ganze zu finanzieren, das ist ja irgendwo ganz klar. Aber wieso muss das Ganze immer durch einen Investor erfolgen? Ja, man, das kann ja auch durch auch diese Sachen, die da angegangen werden sollen, Digitalisierung, wie man weiter, sag ich mal, auch die Marke Bundesliga stärkt, diese ganzen Sachen, das kann ja auch ohne Investor passieren, auf andere Wege, dass man da gar nicht drüber spricht, finde ich so ein bisschen schwierig, weil auf der anderen Seite redet man halt darüber, man will sich die Leute ins Haus holen, die in Spanien dann klar machen, dass da Finals in Saudi-Arabien gespielt werden. So, also, ne, du holst dir die Leute rein, wenn du das siehst, sagst du, oh Gott, sind die bescheuert da in Spanien oder wo auch immer, was machen die, lassen die Spiele im Ausland stattfinden, aber wir wollen uns genau die Leute reinholen im Hintergrund, die sowas regeln, die sich um sowas kümmern, dass sowas stattfindet. So. Das
ist einfach absurd.
Das ist bescheuert.
Absolut absurd.
Vor allem wäre es auch mal interessant zu wissen, wie dann genau die Leute argumentieren, die sich jetzt hinstellen und sagen, wir brauchen das Geld, um international wettbewerbsfähig zu sein, wenn dann deren Mannschaft im DFB-Pokalfinale spielt und das DFB-Pokalfinale in Dubai stattfindet. So. Es ist, also,
ist ein Worst Case natürlich.
Natürlich ist es ein Worst Case, aber darüber muss man sich einfach unterhalten. Und das sind natürlich, wenn man jetzt einfach mal sieht, dass der spanische Pokal quasi in Saudi-Arabien ausgetragen wurde, dann muss man sich einfach mal vor Augen führen, dass das realistische Szenarien sind. Und muss sich fragen, will ich mich mit diesen Szenarien in meiner eigenen Liga überhaupt auseinandersetzen? Und wir sind im Moment in der Position, dass wir alle noch eine Stimme haben und dass wir alle noch eine Möglichkeit haben, das Ganze, ja, ich sag mal, in eine gewisse Bahn zu lenken, mit der wir leben können, anstatt den Protest zu verpassen und irgendwann da zu landen, wo die spanische und die englische Liga heute sind.
Ihr seid ja die beiden, die auch häufig zu diesen Fanszenen Deutschland-Treffen fahren. Könnt ihr dazu mal was erzählen?
Ja. Können wir. Also es ist, wir wollen da natürlich nicht allzu tief ins Detail gehen. Letztlich ist, glaube ich, das, was man wissen muss, dass dort sehr viele oder ein Großteil der deutschen aktiven Fanszenen vertreten sind, die Vertreter abstellen, um die dann quasi zum Treffpunkt, gibt es dann halt einen Treffpunkt, wo man sich irgendwo in der Republik trifft, eine Fanszene richtet das Ganze aus, stellt Räumlichkeiten, gegebenenfalls Verpflegung. Und dann wird halt in einem Raum darüber gesprochen, wie man mit den aktuellen Situationen umgeht. Und da hat auch jede Fanszene hat ein legitimes Mitspracherecht, jede Fanszene hat eine eigene Meinung, jede Fanszene kann seine Meinung vertreten. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie beäugt wird oder so, sondern es ist schon einfach, es ist jedem bewusst, wir sind hier, weil wir dieses Problem nur zusammen bearbeiten können oder nur zusammen beackern können. Und weil wir zusammen einfach stärker sind, als wenn jeder seine eigene Suppe löffelt.
Ja, das Ganze hat ja auch schon eine sehr, sehr lange Geschichte, kann man sagen, Patrick.
Ja, definitiv. Ne? Also ich glaube, so die wichtigsten, oder das wichtigste Thema war damals 2012, jetzt auch schon über 12 Jahre her. Krass, wie die Zeit vergeht. Dieses Thema 12-12, muss sagen, ich hatte ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, was waren nochmal die Themen bei 12-12, aber damals gab es das Thema, dass ja, Regeln verschärft werden sollten, dass in Anführungszeichen Stadionerlebnis sollte sicherer gemacht werden, wobei damals schon irgendwo die Kritik war, ja, wie unsicher ist eigentlich das Stadionerlebnis, weil es ist jetzt nicht so wie heute auch, gab es immer dieses Beispiel mit dem Oktoberfest, ne? Da werden mehr Anzeigen geschrieben als in der Saison Fußball, also wie unsicher ist es eigentlich. Und damals, und das war jetzt eigentlich ganz lustig, nochmal auch nachzugucken, um was es damals ging, ging es darum, um Gästekarten, also weniger Gästekarten bei Risikospielen zu vergeben, intensiver zu kontrollieren. Es gab damals diese Zelte für Nacktkontrollen. Es wurde diskutiert, ob man Stehplätze zurückbaut und die DFL sich nicht zu Stehplätzen als Teil der Fankultur bekennt. Und ja, wenn wir heute zurückgucken, was wir damals halt auf die Straße gebracht haben, ich erinnere mich an die ein oder andere Demo, wir sind ja auch damals zum Auswärtsspiel in Hannover, ja, mit Hannover zusammen auf die Straße gegangen, weiß nicht, es war kalt, alles voller Schnee. Ja,
aber auf dem Sonntag 500 Leute waren wir, ne? Ja. Das war schon stabil.
Für damalige Verhältnisse war das auf jeden Fall echt eine gute Sache und das war ja wirklich deutschlandweit, wo sich die Leute zusammengetan haben und ja, da einfach auch geschafft haben, all diese Dinge ja, zu verhindern. Ne? Also Protest lohnt sich. Ich glaube auch dieser 12.12. selber, also alles ging ja um 12, der 12. Mann, damals war auch 12 Minuten Protest. Wir hatten damals ja noch im C-Block den Stehplatz, den wir komplett leer gelassen haben. Und dann sollte ja alles am 12.12.2012 entschieden werden in Frankfurt, wo ja auch in Frankfurt dann man sich als Fanszene Deutschlands positioniert hat, also wo alle Fanszenen hingefahren sind, dort auch friedlich quasi vor der DFL-Zentrale gezeigt haben, okay, ne, wir sind hier und meinen das wirklich ernst so, guckt, was ihr macht. Und wie gesagt, wir sehen heute, das hat damals funktioniert und daraus ist dieses ganze Bündnis ja dann auch entstanden und diese ganze Arbeit, die sich halt damals gelohnt hat, zwischenzeitlich gelohnt hat bei verschiedenen Dingen und ja, ich glaube auch jetzt wieder lohnen wird. Ne? Es geht ums große Ganze, da ist es einfach wichtig, zusammenzuhalten und mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen und zu zeigen, dass man hier dieselben Ansichten und Werte vertritt. Ne?
Was vielleicht auch wichtig in der Sache ist, nochmal, würde ich vielleicht gerne noch ergänzen, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was war denn eigentlich damals Ziel von diesem 12-12, ne? Verkleinerung der Gästekontingente, Nacktscanner oder beziehungsweise man darf auch Leute beim Stadionbesuch quasi nackt ausziehen, um die zu durchsuchen und darüber hinaus noch diverse andere Punkte, die halt aus heutiger Sicht eigentlich total absurd erscheinen. Und damals hatte man das Gefühl, es gab nur diese aktiven Fanszenen, die sich eigentlich und diese Fanverbände, die sich da dagegen eigentlich gewehrt haben und mobil gemacht haben, während halt, ich sage jetzt mal, der normale Fußballfan das einfach angenommen und mitgenommen hätte. Und wenn wir jetzt heute mal über dieses Punktepapier drüber gucken, ist es eigentlich derart absurd, was damals wirklich Debatte stand, dass man sich auch aus heutiger Sicht fragen muss, wie absurd sieht eigentlich das, was heute zur Debatte steht, in 5 oder 10 Jahren aus, mit der weiteren Veränderung des Fußballs, mit der weiteren Veränderung der Welt. Und ich finde, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, warum man eben nicht immer zu allem Ja und Amen sagen muss oder sollte und warum man vielleicht auch mal einen Blick hinter die einzelnen Punkte werfen sollte. Weil letztlich die Geschichte zeigt, dass es durchaus sinnvoll ist, seine Stimme zu erheben. Weil ich denke mal, keiner von uns würde es heute cool finden, wenn wir anstatt mit, ich sag jetzt mal, 5.000 Leuten nur mit 2.500 nach Köln fahren dürfen, weil nämlich das Gästekontingent aufgrund von einem Risikospiel beschränkt wird und die 2.500 Leute dann noch alle zweieinhalb Stunden am besten vor dem Spiel in Köln sein muss, weil jeder sich in einem Zelt nackt ausziehen muss. Also das muss man sich einfach mal verinnerlichen. Das konnte damals verhindert werden und genauso haben wir halt eben auch ein Thema mit Investoren, was überhaupt nicht zu ersehen ist, wie weit das geht und wo das hinführen kann. Und deswegen sollte man das am besten auch unserer Meinung nach direkt im Keim ersticken.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, ein sehr gutes Schlusswort. Wir haben nochmal aufgedröselt, um was es bei diesem Deal geht. Ja, was dabei die Kritikpunkte sind, warum Protest auch erfolgreich sein kann. Und ich glaube, ja, ich finde nochmal am wichtigsten am Ende zu betonen, letztes Jahr haben wir diesen Brief gemeinsam für Leverkusen verfasst und das auch bei diesem Thema einfach wieder mehr zu leben. Ja? Also wir haben eben kurz angedeutet, wir sind dieses Jahr in so einer komfortablen Situation, erleben so tolle Momente. Also vielleicht einfach mal hinterfragen, wie man zu gewissen Dingen steht, dass man vielleicht auch mal Dinge fürs große Ganze einfach mitgeht, die was kritischer sind, aber danach auch wieder fürs große Ganze mitgeht, wenn es um die Mannschaft und um die aktuelle Situation geht. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, ein Anliegen hier gewesen, auch nochmal über das Thema zu sprechen, zu erklären, worum es geht und die Leute wieder ja, zueinander zu führen. Und ja, ich glaube...
Keiner will der Mannschaft schaden, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Und uns fällt es genauso schwer zu schweigen, aber... Manchmal sind Dinge notwendig.
So sieht's aus. Perfekt. Vielen lieben Dank für die Zeit. Vielen Dank an die Leute fürs Zuhören. Ja, wie eingangs gesagt, wir wollen wieder ein bisschen mehr Themen hier reinbringen. Schickt gerne Feedback, schickt gerne Ideen rein, wenn ihr irgendwie was habt, worüber wir mal sprechen sollen. Die eine oder andere Idee ist in der Hinterhand. Aber ja, vielleicht hat jemand von euch auch eine coole Idee. Dann führen wir das gerne im Rahmen der NK12 wieder weiter. Und ja, in diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Kleiner Nachtrag zum Ende. Es hat sich doch ein bisschen der Federteufel eingeschlichen. Hase hatte gesagt, das Finale hat in Saudi-Arabien stattgefunden, des spanischen Pokals. Das war natürlich in Dubai. Das an der Stelle nur als kleine Korrektur. Auf Wiedersehen.